Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, 16 Uhr. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Hier bei uns im Programm geht es heute Nachmittag, ich möchte fast sagen, ein bisschen wissenschaftlich weiter. Wir sprechen über das urgeschichtliche Museum in Blaubeuren. Wir sprechen über die UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb, den Verein oder auch die Institution. Und wir sprechen über ein Fest, das jetzt am 3. Juni am Sonntag in Blaubeuren stattfindet und bei dem rund um das Thema Global Geopark Schwäbische Alb informiert wird und alle möglichen Gruppen und Beteiligten dann auch vor Ort sein werden. Also eine ganze Menge spannende Informationen, die wir heute bekommen. Und mein Studiogast wird uns diese Informationen auch vermitteln. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Johannes Wiedmann. Hallo Herr Wiedmann, willkommen in der Plattform.
Hallo.
Herr Wiedmann ist Mitarbeiter im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Vorstellung, Herr Wiedmann, damit die Hörer auch ein klein bisschen mehr über Sie erfahren wissen. Klar, Sie sind dort Mitarbeiter, aber vielleicht einfach ein paar Worte zu Ihnen, damit man auch weiß, wer da heute mir gegenüber sitzt.
Ja, ich bin Archäologe, bin schon seit längerer Zeit am Urgeschichtlichen Museum, eigentlich schon seit über 20 Jahren in der Zwischenzeit, wenn ich mir das so genau überlege. Und habe dort etliche Aufgaben, das heißt, ich vertrete teilweise die Museumsleitung. Ich habe im Moment die Aufgabe, eben dieses Geoparkfest vor Ort zu organisieren, in Zusammenarbeit mit anderen Personen natürlich. Ansonsten im Museum selber bin ich für alles Mögliche zuständig. Ich betreue die EDV, ich betreue unsere Homepage, ich kümmere mich um die Funde im Museum. Manchmal muss ich auch Hausmeistertätigkeiten übernehmen, wenn der selber nicht da ist, dann muss ich halt mal ran an die Sache.
Das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren, wie lange existiert das schon? Seit wann gibt es das?
Das existiert seit 53 Jahren in der Zwischenzeit. Mhm. Hat als ein ganz kleines Einraummuseum angefangen nach den Ausgrabungen in der Brillenhöhle und in der großen Grotte. Da hat Gustav Rieck, der Ausgräber, angeregt, dass man einen Raum einrichtet, in dem die Ergebnisse dieser Ausgrabungen präsentiert werden können. Wie gesagt, war ein Einraummuseum im Spital der Stadt Blaubeuren, betreut durch die Bewohner des Spitals zu diesem Zeitpunkt. Aha. In etwa um 1980 rum hat das Museum sich dann in Zusammenarbeit mit der Universität Tübingen auf das ganze Erdgeschoss ausgedehnt, im West- und im Südflügel des Spitals. Und um 2000 sind wir bis in den ersten Stock hochgekommen in der Zwischenzeit. Und jetzt vor 4 Jahren, seit 2014, haben wir das ganze Spital für unser Museum zur Verfügung.
Das heißt, es ist nicht mehr als Spital in Funktion, sondern es ist ein ausschließliches Museum, genau. Und Sie haben die volle Nutzfläche. Das heißt, wie viele Quadratmeter sind das dann heute ungefähr?
Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also Ausstellungsfläche haben wir jetzt, glaube ich, um die 2000 Quadratmeter sowas.
Ja.
Und wir haben natürlich noch andere Räumlichkeiten wie einen Vortragsraum, einen Filmraum, lauter solche Sachen.
Das heißt, die konnten auf jeden Fall sich gut ausdehnen und das wirklich auch museal so organisieren, dass man nicht nur, was weiß ich, in einer kleinen Ecke irgendwo mal irgendwas bisschen sehen kann, sondern Sie sagten ja auch mit Vorträgen und ich war selber auch schon dort auch mit Ausstellungen. Das heißt, da sieht man ja auch dann, glaube ich, beispielhaft Sachen einfach stehen, die man dann einfach alle besichtigen kann. Und von daher ist es doch schon inzwischen etwas Größeres. Größere Ausstellung, größeres Gebäude, größere.
Ja, genau. Und mit dieser Vergrößerung, mit dieser Ausdehnung aufs ganze Haus haben wir dann auch besondere Funde ins Haus bekommen. Seitdem haben wir Originale der Eiszeitkunst bei uns im Haus, die Funde aus dem Hohlefels vor allen Dingen. Wir haben aber auch 3 von den Musikinstrumenten, von diesen Flöten bei uns im Haus, die man sehen und hören kann, was man auf Nachbauten von diesen Flöten spielen kann, also welche Töne die hergegeben haben damals, diese Instrumente. Wir haben bemalte Steine bei uns im Haus, die auch eine Besonderheit sind. Alles Mögliche.
Welchen historischen Zeitabschnitt in der Menschheitsgeschichte deckt es in etwa ab? Kann man das irgendwo einordnen, dass man sagt, ab Kreidezeit oder ab irgendwo später? Oder bis wohin geht das ungefähr?
Deutlich später natürlich,
deutlich. Mhm.
Weil bei uns geht es ja um die Menschheit, um den Menschen. Und wir sind ein Museum speziell zum Thema Altsteinzeit, das Spezialmuseum dafür in Baden-Württemberg. Das Ganze beginnt bei uns hier in der Gegend mit den Neandertalern. Das heißt, die frühesten Funde werden bei uns in etwa 110.000 Jahre sowas alt sein, stammen in etwa vom Beginn auch der letzten Kaltzeit, der letzten Eiszeit. Und die Altsteinzeit reicht bei uns dann bis zum Ende der letzten Eiszeit. Das heißt, bis vor knapp 12.000 Jahren oder sowas. Das sind dann die jüngsten Funde, die wir bei uns haben. Diese ganz wichtigen Funde aus unserer Gegend, die stammen aus einer Zeit vor 40.000 Jahren. Da haben wir das erste Mal jede Menge Schmuck in den Fundschichten. Zweitens haben wir dann diese Elfenbeinfiguren, wie die Venus vom Hohlefels, wie der Löwenmensch, der ja hier in Ulm ausgestellt ist. Die Figuren aus dem Vogelherd natürlich gehören da dazu. Und aus dem Geisenklösterle bei Blaubeuren. Geisenklösterle auch eine ganz wichtige Fundstelle.
Das heißt, die Menschheit hat die Schwäbische Alb mindestens schon vor 40.000 Jahren besiedelt gehabt. Weiß man ungefähr, ab wann die Menschen hier dann sesshaft geworden sind, oder ist das sehr schwierig einzuordnen?
Also, wir haben ja noch keine Sesshaftigkeit in der Zeit.
Ja.
Das sind Jäger und Sammler, die also nur die Nahrungsquellen ausnutzen, die in der Umgebung von ihrem Lager vorkommen und deswegen nicht sesshaft sein können, sondern alle paar Wochen woanders hin weiterwandern müssen, wenn einfach diese Nahrungsquellen zu weit erschöpft sind. Die 40.000 sind wichtig, da tauchen das erste Mal solche Menschen wie mir hier in der Gegend auf, also moderne Menschen. Wir haben ein bisschen ältere Daten aus dem Geisenklösterle für diese Kulturepoche, für sogenannte Orinacea, mit in etwa 43.000 Jahren vor heute. Mhm. Das heißt, da geht's los mit uns modernen Menschen hier. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir bei diesen Funden sagen, in etwa 40.000 Jahre alt, weil so genau sind unsere Datierungsmethoden ja nicht. Dass wir jetzt wirklich auf 100 Jahre hin oder her was sagen könnten.
Das könnten aber auch Stämme gewesen sein, die auf der Jagd gewesen sind und einfach durchgezogen sind und eben Blaubeuren oder Umgebung dann einfach passiert haben und meinetwegen dann Wochen später irgendwo im Norden irgendwo gelandet sind. Also das sind jetzt, wie Sie gerade gesagt haben, noch nicht sesshafte Menschen. Also das sind jetzt nicht die ursprünglichen Blaubeurer, sondern das gab es damals natürlich wahrscheinlich auch gar nicht. Also sondern das sind einfach Menschen, die auf dem Durchzug dann gewesen sind und dort irgendwo etwas hinterlassen haben und Fundstücke dann heute eben, die bei Ihnen im Hochgeschichtlichen Museum zu finden sind.
Im Prinzip ja, aber natürlich sind die nicht schnell irgendwie weitergezogen, sondern die haben sich dann schon für längere Zeit in unserem Bereich hier aufgehalten. Mhm. Wie groß dieser Bereich jetzt einzuschätzen, das ist eine andere Frage, aber wir haben ja bei uns schon diese zwei Täler, das Achtal zwischen Blaubeuren und Schelklingen und dann das Lohnetal nördlich von Langenau und da haben wir genau die gleichen Erscheinungen. Das heißt also, das ist so auf alle Fälle ein Bereich, in dem sich diese Gruppen, auch das ist natürlich schwierig zu entscheiden, wie viele das waren, aufgehalten haben und da diese Sachen entwickelt haben, die wir eben aus diesem Zeitbereich finden, diese besonderen Sachen, die auch mit dazu geführt haben, dass letztes Jahr im Juli 6 von unseren Fundstellen mit der umgebenden Tallandschaft zum Welterbe der UNESCO erklärt wurden.
Das heißt, so ist auch der Zusammenhang dann genau zu diesem Park. Die Frage ist dann, der Einzugskreis der Gegenstände, die bei Ihnen ausgestellt sind, so kann man das ungefähr als Radius definieren, 50 Kilometer und Umfeld, oder?
Ja, im Prinzip haben wir auch wirklich nur aus unserer Umgebung Sachen ausgestellt. Wir haben ein paar Funde irgendwo in den Vitrinen drin, die von weiter her stammen, aber die sind dann nur beispielhaft, weil wir vielleicht bei uns selber jetzt dieses Material direkt nicht haben. Aber prinzipiell haben wir nur Funde aus unseren Fundstellen in Baden-Württemberg ausgestellt.
Ja, gibt es dann da auch mal Streit, dass irgendein anderes Museum sagt, das möchte ich aber haben? Was weiß ich hier, Geschichtliches Museum Ulm haben wir nicht, aber ein Museum in Ulm oder ich weiß, es gibt glaube ich auch ein landesgeschichtliches oder ein Landesmuseum. Oder ist das dann unstrittig, der, wer es findet und entscheidet, wo es hingeht? Oder wie ist das überhaupt? Oder wie ist da die Eignerschaft dann?
Es ist in der Zwischenzeit bei uns so, dass das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg für die Funde zuständig ist, die in Baden-Württemberg gemacht wurden. Und dort wird entschieden, natürlich im Zusammenspiel mit der Landesregierung, mit den entsprechenden Ministerien, die zuständig sind, wohin die Funde gehen, wo sie letztendlich ausgestellt werden. Wir sind seit ein paar Jahren jetzt auch Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums. Das heißt, auch von der Seite her haben wir Unterstützung. Wir sind unter anderem dann auch Mitglied in einem europaweiten Netzwerk, nennt sich Ice Age Europe, wo eben Fundstellen mit Museen dabei Mitglied sind. Wir haben auch wissenschaftliche Institutionen als Mitglieder da drin, wo es darum geht, eben unsere eiszeitlichen Funde in Europa bekannter zu machen und auch die Fundstellen bekannter zu machen.
Ja, und das heißt, insofern ist eindeutig geklärt, wenn Sie da quasi eine Instanz dieses verknüpften, sagen wir mal, Netzwerkes sind, wo was nachher auszustellen ist, also ist unstrittig. Und wird dann themenorientiert einfach zugeordnet. Das heißt, wo vielleicht auch Fachkompetenz ist oder sich jemand mit auskennt oder es einfach gut ins Museum passt und es quasi dann wertvoll ergänzt, dort gibt es dann eben im Prinzip dann die Stücke zu sehen.
Es geht natürlich auch um Fachkompetenz in den Museen, aber die sind natürlich in den anderen Häusern auch gegeben. Das ist hier in Ulm genauso gegeben mit dem Herrn Wehrberger oder in Stuttgart im Landesmuseum. Da ist die Fachkompetenz schon vorhanden. Wir haben nur einfach, ja, das hat mit der Forschungsgeschichte mit der Entdeckungsgeschichte zu tun. Mhm. Wir haben, je nachdem, wann es entdeckt worden ist, verschiedene Institutionen, die dafür zuständig waren. Deswegen sind die Funde aus dem Vogelherd 1931 in Tübingen auf dem Schloss oben, weil das eben von der Universität Tübingen damals ausgegraben wurde.
Und ich dachte jetzt zum Beispiel gerade, weil Sie den angesprochen haben, der Löwenmensch, der steht ja jetzt wiederum in Ulm, ist natürlich auch ein Publikumsmagnet ein bisschen und da wäre natürlich wahrscheinlich das Urgeschichtliche Museum auch erfreut, das zu haben. Das war auch so ein bisschen mein Gedanke, aber da hat jemand dann gesagt, passt wunderbar nach Ulm, das kommt nach Ulm. Und
nee, das hat auch damit nichts zu tun, das hat was mit dem Ausgräber zu tun.
Aber doch, okay.
Der Ausgräber, der Robert Wetzel, hat seine Funde aus seinen Ausgrabungen der Stadt Ulm vermacht. Damals war das noch so, dass die Funde dem Ausgräber gehört haben.
Ja.
Jetzt kann man sich darüber streiten, ob er im Namen der Universität gegraben hat oder als Privatmann, weil auch Wetzel war zu dem Zeitpunkt an der Universität Tübingen. Das wissen wir aber nicht genau. Und man ist übereingekommen, dass diese Funde, die Wetzel Ulm vermacht hat, auch in Ulm bleiben.
Ja.
Und da kam ja noch was anderes jetzt dazu. Wir haben ja Neufunde aus dem Lohnetal von Nachgrabungen. Und daraufhin hat man ja den Löwenmenschen nochmal komplett zerlegt und frisch zusammengesetzt. Und jetzt haben wir zwei Eigentümer. Die neuen Stücke, die neu gefundenen Stücke, die gehören dem Land Baden-Württemberg. Die Altbestand vom Löwenmenschen gehört der Stadt Ulm. Und das heißt, da musste man zuerst mal einen Vertrag aufsetzen, das rechtlich regeln, was passiert mit diesen neuen Stücken, die man jetzt ansetzen kann an den Löwenmenschen. Und es wurde dann ein Vertrag aufgesetzt, ein Konstrukt gemacht, dass die Stücke natürlich dranbleiben dürfen und in Ulm ausgestellt werden.
Okay, das haben wir uns geklärt.
Auch sowas spielt damit.
Weil Sie das gerade gesprochen haben, wir haben jetzt schon gerade auch verschiedene Namen angesprochen, die hier gegraben haben. Wie ist denn das? Wird heute noch zielgerecht im Sinne von Forschung gegraben und gesucht oder wird durch Zufall mehr etwas ausgegraben, wenn zum Beispiel irgendein Neubau irgendwo das Fundament geschaffen wird, dass man was ausgräbt und zufällig findet und dann sagt, hier, liebes Museum oder liebe Paläontologen, guckt mal da drauf. Oder wird auch noch gezielt gesucht, dass man irgendwo weiß, hier war zum Beispiel vor 5000 Jahren oder vor geringerer Zeit eine Fundstelle oder hier war irgendetwas gewesen, das man einfach kennt oder gemäuert, das irgendwo vergraben ist, dass man dann gezielt nochmal gräbt. Also wird gezielt nach irgendwelchen Ausstellungsgegenständen oder künftigen Ausstellungsgegenständen oder Fundstücken jetzt eben gegraben oder ist das mehr Zufallsprinzip, dass dann was gefunden wird?
Es gibt beides. Mhm. Das eine sind die sogenannten Notbergungen, Notgrabungen. Das sind die Sachen, wenn bei einem Bau von einem Haus, von einer Straße oder sonst was, was rauskommt, was gegraben werden muss. Dann wird das natürlich gemacht. Das Zweite ist aber, es finden wirklich Forschungsgrabungen noch statt. So findet zum Beispiel jedes Jahr im Hohlefels eine Kampagne statt von der Universität Tübingen, die auch nächsten Monat wieder anfängt, im Juni. Im Moment ist die Grabungsmannschaft der Uni Tübingen im Lohnetal zugange, an einer kleineren Fundstelle, die schon bekannt war, die man jetzt wieder aufgemacht hat, um zu sehen, was kommt da wirklich raus. Und dann gab es natürlich vor ein paar Jahren einen Lehrer im Ruhestand, den Hermann Glatzle, der im Lohnetal alle Löcher kartiert hat. Das heißt Tierbauten und solche Sachen, Eingänge. Und wo man dann eine Bewertung durchgeführt hat, wo könnte eine Fundstelle drinstecken, wo nicht. Ein paar von diesen Stellen sind in der Zwischenzeit auch gegraben worden. Bei manchen ist was aus der Altsteinzeit rausgekommen, bei anderen ist nichts rausgekommen, ist nur Fauna, also nur Tierreste rausgekommen.
Was Sie sagen, Löcher, meinen Sie damit sowas wie Höhlen auch, wie Eingänge zu Höhlen? Ich meine, das werden nicht irgendwo Erdlöcher sein, sondern das werden dann wahrscheinlich mehr so gesteinsbasierende irgendwo Umgebungen sein.
Wenn oder? Bei uns ein Tierbau irgendwo reingemacht wird in Hang, dann hat es da normalerweise einen Hohlraum dahinter, weil es ist nicht so viel Erdüberdeckung vorhanden, dass dieses Tier, ein Fuchs oder ein Dachs oder sowas, das wirklich einfach nur im Erdreich machen könnte, seinen Bau, sondern da muss irgendeine Höhle praktisch dahinter stecken. Wie groß die ist, das wissen wir natürlich vorher nicht. Aber wenn wir den Vogelherd selber uns anschauen, der ist ja 1931 als Fundstelle auch nur entdeckt worden, weil ein Dachs seinen Bau in diese Höhle reingemacht hat. Vorher war nicht bekannt, dass in dieser Kuppe drin eine Höhle steckt.
Also ist das immer ein Indiz, dass auf jeden Fall sich was dahinter befindet? Und wie macht man das dann? Dann schickt man irgendwo eine Sonde rein oder gräbt man mal? Ich meine, da könnte man natürlich auch Schaden anrichten, wenn man gräbt. Oder wie erforscht man? Oder was weiß ich, geht man mit irgendwelchen Robotern da rein? Oder wie macht man das, wenn man dann so nach was forscht? Naja, wenn Sie oder einen kleinen Dachsbau einfach mal, können Sie ja nicht deshalb vielleicht wahrscheinlich komplett irgendwo ausheben, ausgraben.
Ja, schon klar. Jetzt in dem Fall Vogelherd war es so, dass im Auswurf von dem Dachsbau Steinwerkzeuge rausgekommen sind. Damit war es klar, da steckt was drin und dann hat man es gegraben. Und das ist jetzt auch so, also wenn man eine Stelle hat, wo man sich was verspricht, dann macht man eine kleine Grabung, eine Sondage, nur mal zuerst 2 Quadratmeter oder sowas, macht man auf. Man braucht ja auch eine gewisse Fläche, dass man sich auch bewegen kann und geht da mal rein, um zu schauen, wie ist die Schichtenabfolge da drin. Kommen Funde raus, die Menschen zurückgelassen haben oder kommt eben nur tierische Reste raus? Mhm. Also wird dann schon gegraben.
Und da graben dann Archäologen und Paläontologen, also Leute vom Fach, da wird jetzt kein Bagger anrücken, der dann ja da irgendwann mal grob da einfach mit der Schaufel reingeht, das ist nichts, sondern da gräbt man dann ganz vorsichtig.
Da wird ganz vorsichtig gegraben, so diese Grabungsmethode, die wir heute benutzen, die ist ja in der zweiten Hälfte der 70er Jahre entwickelt worden, im Geisenklösterle bei Blaubeuren, auf der Grabung vom Joachim Hahn, der auch von der Uni Tübingen war damals. Und die haben diese Grabungstechnik für unsere Höhlen entwickelt. Wir graben heute Viertelquadratmeter für Viertelquadratmeter in feinen Schichten mit feinen Werkzeugen. Jeder Fund über eine gewisse Größe wird dreidimensional eingemessen, also in der Fläche und in der Tiefe eingemessen. Jede Verfärbung wird dokumentiert, weil wir brauchen diese Zusammenhänge, um nachher was drüber sagen zu können, was ist da passiert, warum sind diese Sachen da liegen geblieben.
Das heißt, es wird fototechnisch wahrscheinlich auch akribisch fotografiert und immer wieder, wenn dann quasi ein Bild gemacht wurde, dann wieder einen Zentimeter abgegraben und dann wieder fotografiert, wahrscheinlich so. Ist das, kann ich mir das so vorstellen?
Genau. Mhm. Und eben, wie gesagt, jeder Fund eingemessen, damit wir hinterher sagen können, der Fund stammt von der Stelle. Genau.
Das heißt, eingemessen heißt, es wird ausgemessen, genau an einer Koordinate oder einer Stelle, so und so viel Zentimeter von der Eingangsöffnung entfernt, an der Stelle, genau.
Okay. In der Zwischenzeit haben wir ein bisschen modernere Geräte, in der Zwischenzeit haben wir Tachymeter, das heißt, das wird heute nicht mehr mit dem Meterstab eingemessen wie damals, 70er Jahre, 80er Jahre. Das ist im Prinzip ein Theodolit, der Laser unterstützt arbeitet. Und mit diesem Laser kann man direkt dreidimensional das Stück einmessen. Und kann das auch gleich in ein Koordinatensystem damit reinhängen. Das geht auch. Also, was auch noch passiert, die Erde, die wir rausnehmen bei dem kleinen Abtrag, wird hinterher geschlemmt. Das heißt, die kommt in ein Sieb rein, das hat eine Maschenweite von 1 Millimeter und wird da drin mit Wasser nochmal durchgeschaut. Und alles, was in diesem Sieb dann wiederum hängen bleibt, wird nachher ausgelesen, was sind Funde, was sind keine Funde. Dann haben wir zwar nicht mehr ganz exakt die Stelle, aber wir haben unseren Viertelquadratmeter und unsere dünne Schicht und das hilft uns bei der Auswertung nachher auch erheblich weiter.
Okay. Und so eine Auswertung geschieht dann jetzt bei Ihnen zum Beispiel im Museum oder wird das alles vor Ort gemacht oder wie sieht das aus? Weil das sind ja auch längerfristige Arbeiten, das kann ja wahrscheinlich nicht alles liegen bleiben und da unbewacht da möglicherweise.
Also es ist so, die Auswertung wird natürlich teilweise schon jetzt dann direkt bei der Grabung gemacht, nicht draußen auf der Grabungsfläche, sondern die Leute, die sowas machen, die sitzen dann bei uns im Museum und fangen da schon mal mit den Auswertungen an, mit Fundbestimmungen, mit lauter solchen Sachen. Letztendlich geht es dann aber alles in dem Fall an die Universität oder ansonsten ans Landesamt für Denkmalpflege und dort findet die eigentliche Auswertung dann hinterher statt.
Ah ja, das heißt, das eine ist eine gröbere Vorarbeit und das andere ist eine detaillierte Nacharbeit mit entsprechender Dokumentation ein. Wie viele Manpower oder wie viele Männer, Leute oder Damen und Herren oder wie viele einfach Leute können denn da bei Ihnen arbeiten? Wie viele sind da überhaupt im Museum dann, die für solche Forschungs-, Ausgrabung-, Dokumentationsarbeiten dann zur Verfügung stehen?
Das sind jetzt, ist niemand von unserem Museum.
Gar niemand.
Wir stellen die Räumlichkeiten zur Verfügung dann, beziehungsweise Stadt Blaubeuren stellt sie zur Verfügung innerhalb von unseren Räumlichkeiten. Mhm. Und die Grabungsmannschaft, die Auswertungsmannschaft ist aber in dem Fall dann von der Universität Tübingen.
Also, okay.
Die kommen aus aller Herren Länder, die reisen teilweise extra für diese Grabungen an und sind dann nur während der Grabungszeit da. Andere sind auch sonst am Institut in Tübingen und das sind natürlich auch die, die hauptsächlich die Auswertungen dann hinterher machen, weil die auch da bleiben.
Das heißt, das sind Grabungsspezialisten, die im Prinzip nichts anderes machen. Und es ist dann vielleicht mal, dass Sie zufällig vielleicht mal mitschauen oder mal vor Ort gehen, aber Sie haben im Prinzip, außer Sie nachher in der nachgelagerten Arbeit irgendwo natürlich beteiligt sind oder vielleicht auch mit viel Glück mal die Ausstellungsgegenstände bekommen, nicht, sind Sie nicht direkt involviert in solche Themen.
Sind okay. Wir sind mit denen natürlich in Kontakt, wir kennen die, wir schauen schon ab und zu mal auch, was rausgekommen ist. Ja. Wir sind aber prinzipiell eigentlich dann eher nahe für die Präsentation dieser Funde zuständig. Mhm. Und Sie haben nach der Personenzahl gefragt, das sind in etwa immer so 15 Personen, die dann bei einer Grabungskampagne da sind.
Was muss man da von Fachwissen mitbringen? Wahrscheinlich archäologisch, paläontologisch und was muss man da noch
alles können? Das sind größtenteils also Fachleute, das heißt schon Leute, die mit Altsteinzeit zu tun haben, die das studieren. Die meisten noch nicht fertig sind. Es gibt dann auch eine örtliche Grabungsleitung, das ist ein Grabungstechniker natürlich, der das macht dann vor Ort, der aber auch vom Institut ausgebildet ist und damit auch fachlich ausgebildet ist. Und die Grabungsleitung selber liegt natürlich bei der Universität Tübingen, im Moment beim Institutsleiter, beim Herrn Konnert.
Alles klar. Gut, ich denke, wir haben schon 20 Minuten gesprochen, Herr Wiedmann. Dann spielen wir einfach mal zwischendrin einen Musiktitel. Ich habe ausgesucht von, der Interpret heißt Dollax, den Titel Live. Passt irgendwo auch ganz gut zum Thema, denke ich. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag. Hab's vorher vergessen zu sagen. Mein Name ist Michael Trost. Unser Thema heute ist das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren im Zusammenhang mit dem Thema Geopark Schwäbische Alb als UNESCO-Erbe und natürlich auch mit dem Fest, das jetzt am kommenden Wochenende stattfindet in Blaubeuren, genau in dem Zusammenhang des Geoparkfest. So, ja, mein Studiogast ist also der Herr Johannes Wiedmann und der Herr Wiedmann hat uns gerade schon ein bisschen den Zusammenhang auch zwischen dem Urgeschichtlichen Museum der Schwäbischen Alb oder den Forschungstätigkeiten, die laufen im Zusammenhang natürlich dann auch mit dem Schwäbischen, mit dem Geopark Schwäbische Alb erläutert. Und vielleicht, Herr Wiedmann, nochmal so die Frage von mir: Wir haben also bei uns in der Gegend oder speziell auf der Schwäbischen Alb auf jeden Fall für historische mal Interessierte oder für Leute, die sich mit Grabung befassen, ein sehr ergiebiges Gelände und das ist nicht selbstverständlich. Also ist die Schwäbische Alb mal per einfach ja, Feststellung ein historisch interessantes Fleckchen sozusagen, oder?
Auf alle Fälle, weil wir können hier die Anfänge unserer heutigen Kultur eigentlich fassen.
Gibt es das vergleichbar an anderen Stellen in Baden-Württemberg oder in Deutschland auch nochmal? Oder sind wir sogar einzigartig hier mit Ulm und Umgebung? Oder wie schätzen Sie das ein?
Diesen Funden, die wir hier aus der Zeit vor 40.000 Jahren haben, sind wir einzigartig. Die gibt es nur bei uns hier. Das sind nur 4 Fundstellen, wo es bei uns gibt.
Sag mal die vielleicht nochmal. Ja.
2 im Lohnetal, die Vogelherdhöhle und der Hollenstein-Stadel. Und 2 im Achtal, das Geißenklösterle und der Hohlefels. Nur aus diesen 4 Fundstellen weltweit kennen wir bereits aus dieser frühen Zeit kleine figürliche Kunstwerke aus Mammutelfenbein geschnitzt. Wir haben in der Zwischenzeit über 50 solche Figuren, die wir nachweisen können. Wir haben in 3 von diesen Fundstellen die frühesten bekannten Musikinstrumente. Es handelt sich um Blasinstrumente, die werden normalerweise als Flöten angesprochen. Wir wissen aber nicht genau, wie sie natürlich angespielt wurden. Deswegen müssen wir eigentlich Blasinstrumente sagen. Und wir haben aus dieser Zeit das erste Mal jede Menge Schmuck in den Fundschichten drin. Hunderte von Schmuckstücken.
Und damit, Sie haben es gerade nochmal gesagt, ist das eben einzigartig. Diese 4 Fundstellen machen insofern das Fundgebiet weltweit einzigartig. Insofern ist das dann auch dann als UNESCO-Welterbe dann erkannt worden. Wobei, ich weiß nicht, wie da die Definitionsgrundlagen, die Voraussetzungen sind. Ist es eben gerade so eine Einzigartigkeit, dass bestimmte, was weiß ich, menschenhistorische Gegebenheiten genau einmal da sind, somit ein Unikat oder ein Alleinstellungsmerkmal? Oder was ist dann überhaupt für die Vergabe dieses Merkmals UNESCO-Welterbe dann?
Also es ist schon die Einzigartigkeit von diesen vier Fundstellen und es sind ja noch zwei Fundstellen dazu. Mhm. Der Bockstein im Lohnetal und bei uns im Achtal der Sirgenstein. Das sind zwei forschungsgeschichtlich wichtige Stationen. Mhm. Und das ist natürlich ein Ensemble auf engem Raum, das Besonderheiten bietet, Alleinstellungsmerkmale bietet, gerade mit dieser ersten figürlichen Kunst, erste Musikinstrumente, man sagt es immer wieder ganz klar, und eben dann auch die besondere Forschungssituation bei uns hier. Wir haben bei uns schon sehr lange Forschungstradition, was das anbelangt. Beginnt schon im Jahr 1861 im Lohnetal, allerdings nicht in dem Sinne mit einer archäologischen Ausgrabung, sondern es war eher eine paläontologische Ausgrabung, weil dem Oskar Fraß ging es mehr um die Höhlenbärenknochen. Von Werkzeugen von Menschen hat er zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nichts gewusst und die deswegen auch bei dieser ersten Grabung schlichtweg übersehen. Mhm. Er hat es dann erst später gemerkt, bei einer späteren Grabung. Wir haben den Bockstein, der auch sehr früh gegraben ist, der schon in den 1880er Jahren gegraben ist, wo auch wichtige Funde rausgekommen sind, teilweise namensgebende Funde sogar, zum Beispiel das sogenannte Bocksteinmesser aus der Neandertalerzeit. Mhm. Das ist so ähnlich wie ein Faustkeil, nur dass eine Seite verstumpft wurde durch Abschläge, damit man das wohl besser halten kann, damit man sich nicht selber in die Hand damit schneidet. Der Sirgenstein, an dem ich morgen dann wieder Informationen geben werde vor Ort, von 10 bis 17 Uhr werde ich dort sein, der ist wichtig, weil dort ist das erste Mal bei uns nach Schichten gegraben worden. Da hat R.R. Schmidt, Begründer des Urgeschichtlichen Forschungsinstituts an der Universität Tübingen, das erste Mal versucht herauszufinden, ob es auch bei uns auf der Schwäbischen Alb solche Schichtenabfolgen aus der Altsteinzeit gibt. Und dort eben am Sirgenstein ist ihm das sehr gut gelungen, mit 8 Schichten übereinander. Gab noch was weiteres Spannendes dabei. Die Werkzeuge, die aus diesen Schichten rauskamen, das waren die gleichen Werkzeugtypen, wie man sie aus französischen Fundstellen schon kannte. Und das heißt, man konnte es dann auch zeitlich gleichsetzen. Mhm. Und deswegen hat man bei uns dann auch für diese Kulturstufen, für die Technokomplexe, muss man eigentlich sagen, die französischen Namen übernommen. Weil dort war das einfach schon definiert, bei uns hier noch nicht. Deswegen haben wir ihren Orignacien, Gravettien, Magdalenien, alles Sachen, die nach französischen Fundstellen benannt sind.
Oh ja. Die Zuerkennung bzw. die Definition dann des Global Geopark ist dann ungefähr wie lange zurück? Also Sie haben mir vor dem Vorgespräch gesagt, das sind noch nicht Ewigkeiten im Vergleich zumindest zu der Länge der geschichtlichen Betrachtung, die wir gerade hier diskutieren.
Ja, kurz. Beim Global Geopark geht es ja ein bisschen um was anderes.
Das ist was anderes.
Da ist die Archäologie schon mit vertreten natürlich, aber eigentlich geht es da um geologische Angelegenheiten. Mhm. Die Schwäbische Alb hat ja vieles an geologischen Besonderheiten zu bieten, wenn man an die Entstehung denkt, im Jurameer als Ablagerung am Boden des Jurameers. Das Ganze daraus ist dann ja diese Kalksteinplatte geworden, aus der die Schwäbische Alb eigentlich besteht. Dann haben wir die Karsterscheinungen auf der Schwäbischen Alb, die natürlich auch sehr interessant sind. Wenn wir an die Blautopfhöhle denken, die, ich habe es gestern gelesen, kam es in der Zeitung, die jetzt auf 13,7 Kilometer Länge vermessen ist, diese Höhle. Und die geht noch weiter, die ist noch nicht fertig. Und da gibt es natürlich mehr solche Höhlungen. Das ist jetzt halt eine ganz bekannte, die Blautopfhöhle. Mhm. Da geht es dann auch um Besonderheiten, die man eben in Steinbrüchen oder so sehen kann. Auch sowas ist natürlich eine Sache, die zum Geopark dazugehört. Mhm. Und der Geopark ist jetzt kein abgeschlossener Park in dem Sinne, sondern das ist die ganze Schwäbische Alb.
Ja. Und Radius ungefähr, was ist so, kann man das mal so die Punkte so, was noch dazugehört oder nicht mehr dazugehört, so ganz grob umreißen?
Da bin ich jetzt gerade schon.
Ja, also ist das ein Radius, geht bis Aalen-Heidenheim und
ja,
so.
Ja, das geht also dort los im Prinzip. Es geht auch noch drüber raus natürlich ein Stück. Die Schwäbische Alb zieht sich ja noch weiter Richtung Osten. Ja. Und im Westen geht es auf alle Fälle bis Villingen, Schwenningen, sowas bis zur Bar hin. Der ganze Bereich.
Ein sehr, sehr großes Gelände auf jeden Fall.
Mhm. Und im Süden fängt es natürlich bei uns im Donautal im Normalfall an. Mhm. Und im Norden haben wir eben dann den Alb drauf. Man merkt das, wenn man mit der Autobahn Richtung Stuttgart fährt. Da geht es dann ja in 2 Stufen nach unten, bis man auf der Filterebene angekommen ist. Das sind genau die Schichten der Schwäbischen Alb, die man da mitkriegt.
Also das jedenfalls gehört dann alles in diesen Bereich, Geopark Schwäbische Alb. Und Sie haben es schon gesagt, das ist kein für sich abgeschlossener Park. Nicht, dass sich jemand jetzt einen Tierpark oder Vergleichbares vorstellt mit Zaun drumherum, man geht rein und schaut ein bisschen was an. Nein, dem ist nicht so. Aber es sind auf jeden Fall in diesem Park auch verschiedene Institutionen, verschiedene Beteiligte und vor allem auch, glaube ich, verschiedene Ausstellungsorte, die allesamt dann sich in dieses Thema hinein irgendwo definieren und auch Informationen liefern. Sollen wir da vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, wer da alles mit dabei ist, wer da sich alles beteiligt und was man wo überhaupt auch angucken kann, sehen kann?
Also das Ganze ist ein Verein, der Geopark Schwäbische Alb. Da sind Gebietskörperschaften dabei, das heißt, da sind Landkreise Mitglied, da sind Gemeinden Mitglied, da sind aber auch Institutionen, teilweise auch Unternehmen Mitglied. Also auch Unternehmen, die was mit Schwäbischer Alb am Hut haben, sind da teilweise Mitglied. Das sind dann teilweise eben Museen wie mir jetzt, das Urgeschichtliche Museum, die mir eine der Infostellen sind der Schwäbischen Alb. In der Zwischenzeit gibt es 26 Infostellen über die ganze Alb verteilt und es werden sicher auch noch mehr werden. Da sind dann Museen zur Geologie beteiligt, wenn wir an das Riffmuseum in Gerstetten zum Beispiel denken.
Riffmuseum. Oh, das sagt mir jetzt nicht. Okay.
Mhm. Ja, da geht es darum, wir haben ja in dem Bereich Reste von Riffen, die damals in diesem Meer vorhanden waren, am Rand dieses Meeres vorhanden waren, wo eben jetzt entsprechend die Fossilien rauskommen. Und das ist in diesem Museum dann präsentiert. Da gibt es aber auch das Meteorkratermuseum in Steinheim, wo man eben ja, das sogar erwandern kann, diesen Meteoreinschlag, eigentlich noch viel deutlicher als im Nördlinger Ries. Das Nördlinger Ries ist natürlich der größere Bruder davon, aber da kriegen sie das ja eigentlich schon gar nicht mehr mit, wenn sie es nicht wissen, dass sie in diesem Krater sind, während bei Steinheim, da sehen sie von einer Kante zur anderen Kante und kriegen das alles mit. Da sind aber auch Firmenmitglied wie Holcim zum Beispiel, die ein eigenes Werksmuseum haben, das Werksforum, wo Funde ausgestellt sind, die bei denen ihrem Abbau rauskommen. Die bauen dort also Kalkstein ab, Schiefer zum größten Teil. Und die Fossilien, die da rauskommen, werden präpariert und dann auch zumindest zum Teil in diesem Museum ausgestellt. Da ist jetzt aber auch die Landeswasserversorgung dabei. Das Wasser ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei uns auf der Schwäbischen Alb. Auf der Hochfläche haben wir kein Wasser normalerweise. Deswegen gibt es ja seit 1870 sowas, die Albwasserversorgung dann. Das heißt, da werden das erste Mal Pumphäuser angelegt und Hochbehälter angelegt und aus den Tälern wird das Wasser hochgepumpt in diese Hochbehälter und oben dann auf die Dörfer, auf die Gemeinden verteilt. Eigentlich eine ganz junge Angelegenheit und da gehört jetzt eben auch die Landeswasserversorgung dazu, die ein Werk bei Langenau draußen hat. Da gehört auch Schauhöhlen dazu, wie die Nebelhöhle, die Bärenhöhle in der Gemeinde Sonnenbühl. Und alles mögliche weitere noch.
Eine Frage, die ich noch hätte, wir hatten vor kurzem auch in der Plattform das Thema mit dem Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen. Ist das was ganz Eigenes oder nein, das ist ja auch Schwäbisch Alb. Wie ist das Thema wie ist da der Zusammenhang? Ist das was völlig Eigenes oder ist es im weitesten Sinne doch auch eine Instanz, die dort Mitglied ist oder wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ja auch Schwäbisch Alb und ich weiß, da haben wir auch über Lohnental gesprochen, über Funde und allem. Ja.
Also der Archäopark liegt natürlich innerhalb des Geoparks.
Ja.
Aber hat mit dem Geopark in dem Sinne nichts zu tun. Sondern das ist ja eine Präsentationsstelle für zwei eiszeitliche Funde. Zwei von den Figürchen sind dort vertreten. Das kleine Mammut, das bei den Nachgrabungen rauskam im Jahr 2006 an der Vogelherdhöhle. Und der kleine Höhlenlöwe aus dem gleichen Jahr, auch in diesem Jahr gefunden. Und da wird eben das Leben, also es ist mehr so ein Erlebnispark, muss man eigentlich sagen.
Also das ist ein Park mit Zaun drumherum,
mal genau, gut, auf gut Deutsch. Genau, da muss man Eintritt zahlen. Es gibt verschiedene Stationen drin, wo verschiedene Themen dann behandelt werden. Man kann die Höhle selber, die Vogelherdhöhle, auch besichtigen im Rahmen von diesem Park. Aber hat jetzt mit dem Geopark in dem Sinne nichts zu tun.
Wäre es aber auch eine Instanz, die dann Mitglied ist? In der?
Gar nicht.
Aha. Die sind nicht Mitglied.
Ja. Die haben keinen Platz für eine Infostelle, zumindest bislang nicht.
Aber es gibt ja auch ein Infocenter zumindest, aber das hat nur dann Infocenter für den Vogelherd dann.
Ja,
genau. Verstehe, okay. Und die übrigen Instanzen, die auch wie Sie jetzt im Urgeschichtlichen Museum dann eine Auskunftsstelle oder Informationsstelle haben, die gehen dann über global alle irgendwo Fundstellen, alle Themen, alles Oder was wird genau dann informiert? Oder was ist dann Ihre Aufgabe, dann Urgeschichtliches Museum dazu dann beizusteuern?
Also mir speziell steuern natürlich die Archäologie bei, weil wir eben ein archäologisches Museum sind und diese Funde ja auch zur Schwäbischen Alb gehören. Die Infostelle, die bei uns am Empfang untergebracht ist, beziehungsweise wir haben ja auch die Touristinfo direkt bei uns Empfang mit drin, das ist ja eine Gemeinschaftsangelegenheit in der Zwischenzeit, dort gibt es eben diese Infostelle zum Geopark, wo man verschiedene Broschüren mitnehmen kann, wo die verschiedenen Infostellen auch ihre Prospekte praktisch zu uns schicken, so wie wir die zu denen schicken und die dann dort auflegen, damit die Besucher über den Geopark mehr erfahren können, was sie in diesem Geopark erleben können, was sie besichtigen können.
Gibt es dann auch ihrerseits irgendwelche Vorträge oder ist es mehr, dass Sie einen Info und Flyer ausstellen oder gegebenenfalls Fragen beantworten oder gibt es da auch wirklich explizit Vorträge oder Führungen, na Führung weniger, aber irgendwelche solchen
Angebote? Wir haben letztes Jahr schon ziemlich viel zur Geologie gemacht.
Ja.
Das war im Zusammenhang mit dem, dass Blaubeuren ja sein 750-Jähriges gefeiert hat. Haben wir mehr ein geologisches Thema gemacht, haben wir auch eine Sonderausstellung gehabt zum Thema Fossilien aus unserer Gegend. Nutzung der Schwäbischen Alb, da gehört natürlich dann die Urgeschichte wieder mit rein, da gehören wieder unsere Steinzeitfundstellen mit rein. Diese Nutzung ging aber auch bis in moderne Zeit, also was heute mit Kalksteinabbau passiert, was da für Produkte nachher rauskommen, das haben wir da alles mit drin gehabt. Die Infostelle selber zeigt natürlich nicht diesen großen Rahmen, aber sie zeigt schon, was eben auf der Schwäbischen Alb zu sehen ist, wo man welche Punkte anlaufen kann. Da gibt es dann auch die sogenannte Entdeckerkarte, wo eben die ganzen Infostellen eingetragen sind. Was jetzt auch vermehrt kommen wird in Zukunft ist, dass sogenannte Geopoints eingerichtet werden. Das heißt, das sind Punkte irgendwo in der Landschaft draußen, wo eine Besonderheit da ist, die man sehen kann. Und da wird einfach eine Informationstafel an der Stelle dann aufgestellt, damit man das auch erklärt kriegt, was an der Stelle jetzt besonders ist. Weil wir haben natürlich nicht überall kleine Institutionen dabei, die das präsentieren kann.
App gibt es wahrscheinlich noch nicht für die neuen, modernen Menschen, oder? Die dann im Prinzip dann das irgendwo abwandern oder anlaufen können. Also sowas noch nicht, das ist wirklich noch konventionelles Kartenmaterial. Ja. Was ich noch fragen wollte, bevor wir gleich Musik spielen, im Zusammenhang, weil Sie gesagt haben, Sie sind auch persönlich dann präsent bei dem Geißenklöster oder beim Zirkenstein. Ist das dann auch im Rahmen dieser Informationsstelle des Urgeschichtlichen Museums oder ist das dann was Eigenes, das Sie nebenbei machen oder wie ist dann die Rolle, die Sie dort haben? Weil Sie sagen, die sind auch die nächsten Tage genau dort vor Ort und erklären auch.
Das ist jetzt ein spezielles Angebot vom Urgeschichtlichen Museum.
Ja.
Hat jetzt mit dem Geopark in dem Sinne nichts zu tun. Liegt natürlich im Geopark, ist auch für die Leute im Geopark interessant, ganz klar. Aber hat jetzt mit der Institution Geopark eigentlich nichts zu tun.
Okay, jetzt haben wir das klar. Okay. Bevor Musik spielen, doch eins machen wir noch für die Leute, die vielleicht neben der Musik einfach ein bisschen googeln oder zumindest im Webbrowser sich hier oder sprich einfach mal im Internet bewegen wollen, um da sich ein bisschen zu orientieren. Haben Sie sicherlich auch eine interessante URL beziehungsweise zu dem Thema eine Website? Also einmal vom Ihrem Urgeschichtlichen Museum zum anderen, vielleicht auch vom Geopark und allem, was so dazugehört.
Ja. Also Urgeschichtliches Museum ist einfach urmu.de, U-R-M-U, Urgeschichtliches Museum, abgekürzt, .de und für den Geopark, geopark-alb.de.
Gut, dann kann man das mal nebenbei im Internet ein bisschen anschauen, während wir jetzt Musik spielen. Was haben wir drin liegen? Tom McRae heißt der Herr, den wir da jetzt spielen. Und der Titel, den ich hier eingelegt habe, heißt Bright Lights. 3 Minuten 43 lang. Zurück bei der Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag mit dem Thema Urgeschichtliches Museum im Zusammenhang mit dem Global Geopark Schwäbische Alb und insbesondere mit der jetzt am kommenden Sonntag stattfindenden Veranstaltung 9. Geoparkfest, also die 9. Ausgabe des Geoparkfest, das dann stattfinden wird in Blaubeuren. Ja, und genau darüber wollen wir jetzt mal sprechen. Also ich verstehe, Herr Wiedmann, das gibt es schon ein bisschen länger, die Veranstaltung 9. Mal, wahrscheinlich dann seit 9 Jahren oder ist immer mit dem Wechsel alle 2-3 Jahre? Nein, ist jedes Jahr.
Jedes
dann.
Jahr.
Und erzählen wir vielleicht darüber ein bisschen, wer hatte die Idee, wie kam es dazu und was ist dort alles geboten? Also erzählen Sie einfach mal, was da so für den Sonntag, was man sich da vorstellen kann.
Es war natürlich die Idee, dass sich diese ganzen Infostellen gemeinschaftlich einmal im Jahr präsentieren, dass die also nicht nur sich selber haben, sondern dass einmal im Jahr die anderen praktisch zu ihnen kommen und dann ein Fest gemacht wird für Besucher, die da kommen, um einfach kennenzulernen, was es so alles an Angeboten gibt. Wir haben das jetzt so aufgezogen, dass wir dieses Fest vom Urgeschichtlichen Museum bis an den Blautopf hintermachen. Den Blautopf müssen wir natürlich einbeziehen beim Geopark, weil das ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit ist. Und auf dieser Strecke werden sich insgesamt um die 30 Stände finden, wo man dann verschiedene Sachen machen kann, wo es verschiedene Angebote gibt. Die einen sind reine Infostände, die anderen werden auch irgendwelche Aktionen für Kinder, für Erwachsene anbieten. Da wird es auch Fossilienpräparierung gezeigt werden. Die Firma Holzim habe ich vorher schon mal erwähnt, die werden uns am Freitag einen LKW mit Schiefer abkippen. Und da darf man dann selber klopfen und schauen, ob man Fossilien findet.
Oha.
Auch solche Sachen sind dann dabei. Wir selber werden mehrere Stände sogar haben. Wir werden einen Infostand haben. Wir werden aber auch einen Stand haben, wo jemand da ist, ein Archäotechniker, der Frieder Palmer, der verschiedene Methoden der Feuersteinbearbeitung zeigen wird. Das ist natürlich für uns ein ganz wichtiges Thema, sowas. Wir werden aber auch eine Mitmachaktion anbieten für Kinder, für Erwachsene. Ganz klar.
Das heißt, Sie haben es damit schon zum Ausdruck gebracht, die Veranstaltung ist auf jeden Fall für die ganze Familie von Interesse, genau. Nicht nur etwa für Fachleute und für Leute, die jetzt irgendwo gerne irgendwo klopfen oder irgendwo halt dann Fossilien ausgraben, sondern es ist wirklich ein Programm, das für die komplette Familie abgestimmt ist oder im Prinzip für jeden was dabei ist. Und Sie sagten, 30 Stände sind dann eigentlich von all den Institutionen, die in irgendeiner Weise dann auch am Park beteiligt sind, sind das die alle oder ist das, weil Sie sagten, Sie haben jetzt vom Urgeschichtlichen Museum zwei Stände. Ist es so grob, dass im Prinzip jeder vertreten ist? Oder?
Sind nicht alle vertreten. Manche haben einfach keine Zeit. Für manche ist es schwierig, weil wir schon mitten in der Saison sind jetzt mit diesem Termin. Und die haben nicht so viel Personal, dass sie dann da noch jemanden am Sonntag, wo eh Hauptbesuchstag ist, abstellen könnten. Dass er zu uns kommt, ist leider so. Dafür sind ein paar Sachen dabei, die eigentlich jetzt nicht Mitglied im Geopark sind, aber natürlich mit dem eng verbandelt sind, wie der Landesverband Höhlen und Karstforschung, der mit zwei Ständen sogar vertreten ist, wo natürlich Höhlenforschung vorgestellt wird, wo aber auch ein Stand dabei ist zum Thema Fledermäuse.
Ah, ja.
Auch sowas ist dann vorhanden.
Ist Ulm oder beziehungsweise irgendwie eine Instanz aus Ulm dort auch beteiligt? Zum einen an dem, also als Instanz am Geopark oder auch jetzt eben als Ausstellungsstand oder irgendwie?
Das Naturkundliche Bildungszentrum Ulm hat einen Stand angekündigt, musste jetzt aber leider aus Gesundheitsgründen absagen.
Oh.
Habe ich vorgestern leider die Absage bekommen, fällt leider aus dieser Stand. Wäre natürlich schön gewesen, wenn er da gewesen wäre.
Kennen wir auch persönlich gut, war ja auch schon bei uns in der Sendung.
Ja. Dann die Stadt Blaubeuren veranstaltet am Sonntag zeitgleich ihr Stadtfestle, wie sie das gern nennt, weil sie sagt, das ist kein großes Fest, deswegen machen wir ein Festle. Und kein großes, da wird aber, das wird vor allen Dingen um die Stadtkirche sein, das heißt direkt bei uns beim Museum auf dem Kirchplatz, da werden die Blaubeurer Vereine Essen anbieten, Getränke anbieten, Kaffee und Kuchen anbieten. Da gibt es aber auch einen Krebsstand, einen Prosecco-Stand. Es wird Musik spielen an diesem Tag. Es wird Kinderschminken angeboten. Aus Ballons werden irgendwelche Figuren gemacht. Also auch die Stadt Blaubeuren bietet einiges an. Und die ist auch in der Organisation jetzt ganz kräftig mit drin und unterstützt uns da sehr dabei bei der Organisation. Müssen wir uns sehr bedanken bei der Stadt.
Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das Wetter auch mitspielt. Das wäre dann wahrscheinlich bei so einer Außenveranstaltung kritisch, wenn es da jetzt gewittert und regnet.
Genau.
Das ist natürlich immer ein Risiko.
Dann müssen wir im Zweifelsfall die Veranstaltung schnell dicht machen.
Ja.
Das finde ich ganz wichtig nur für die Besucher. Bei uns ist natürlich in der Innenstadt schwierig mit Parkplätzen. Deswegen wird ein Shuttleverkehr eingerichtet, ein kostenloser Shuttleverkehr. Die Parkplätze dafür sind draußen beim Bahnhof am Einkaufszentrum. Die werden am Sonntag auch groß ausgeschildert sein. Bitte dort außen parken und dann mit dem Shuttle in die Innenstadt reinfahren. Das Shuttle fährt alle Viertelstunde, das heißt also keine lange Wartungszeiten und fährt von 11 bis 18 Uhr, das heißt genau in dem Bereich, wo das Fest stattfindet. Bitte den nutzen.
Also das ist vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Wie viele Leute oder Gäste rechnen Sie denn? Was ist so der Erfahrungswert vielleicht auch aus dem letzten Jahr?
Ich kann jetzt sagen, letztes Jahr waren wir in Sontheim an der Brenz, beim Schloss Brenz, und da waren 3.500 Besucher da an diesem Tag. Wenn wir schönes Wetter haben, denke ich, können wir das auch erreichen, weil der Blautopf ein Punkt ist, der dann am Wochenende angefahren wird, angegangen wird. Und das heißt, es kommen dann sicher nicht nur Leute, die jetzt über das Fest schon informiert sind, sondern auch viele, die einfach als Tagesbesucher nur schauen, heute einen Blautopf sagen.
Weil Sie es gerade ansprechen, also im Laubeuren wahrscheinlich, der Blautopf ist der Touristenmagnet wahrscheinlich ja schlechthin. Ne? Also ja, das ist sicherlich eine Hauptattraktion, auch glaube ich aus Gästen oder von Leuten, die nach Ulm kommen. Und der ist ja forschungsmäßig dann wahrscheinlich auch Bestandteil dessen, was das Urgeschichtliche Museum irgendwo betreut, oder?
Ist das? Wir haben jetzt bisher eigentlich zum Blautopfen und nichts bei uns, außer dass bei uns ein Film läuft in Endlosschleife zur Blautopfforschung. Es gibt aber bei uns noch Räumlichkeiten, wo überlegt wird, ob man dort nicht eine Ausstellung reinmacht zum Thema Blautopf, Blauhöhlenforschung.
Denn das ist ja schon auch eine wichtige Forschung. Ich glaube auch in Bezug auf die Erkenntnis oder überhaupt generell, Sie haben es angesprochen, diese Höhle, die 13 oder wie viel Kilometer lang ist, ist ja immer noch nicht ganz erforscht, aber ist doch, glaube ich, auch eine der längsten Höhlen überhaupt.
Oder in das ist Form. Im Moment die längste Höhle auf der Schwäbischen Alb.
Die man auf jeden Fall, ja.
Ja, also keine andere ist so weit erforscht wie die Blautopfhöhle oder Blauhöhle heißt es ja eigentlich. Wir haben ja noch kleine Forschungsvorhaben drumherum, was die Höhlenforschung anbelangt. Wir haben die andere Gruppe, die von der Hessenhau-Doline hereingeht. Das ist neben der Straße, wenn man von Blaubeuren Richtung Märklingen fährt, Richtung Autobahn. Dort sind die nach unten gegangen, sind unten auch auf den Höhlenfluss gekommen, sind da ein ganzes Stück schon vorangekommen. Man hat auch Färbeversuche gemacht. Das Wasser, das dort unten fließt, kommt im Blautopf raus. Das heißt, das ist verbunden und das sind, glaube ich, nur 500 Meter oder so, die denen jetzt fehlen, um die Verbindung zwischen dieser Höhle unter der Hessenhau-Doline und der Blauhöhle zu schaffen.
Weil Sie das gerade sagen, wird es dann mit Robotern oder mit kleinen irgendwie schwimmenden sonstigen Roboterchen oder sowas erforscht? Oder schwimmen tatsächlich noch Leute da rein?
Mal bei der Blauhöhle ist es ja so, dass die in der Zwischenzeit einen Zugang haben, dass sie nicht ganz reintauchen müssen.
Aha.
Bei 28 in der Steige wurde ein Loch gebohrt.
Ja.
Und das geht in 17 Meter Tiefe sowas in die Blauhöhle rein, in so einen Seitengang rein. Also relativ kurzes Stück, was man da machen musste. Und durch diese Bohrung können die jetzt in der Zwischenzeit runtergehen. Die müssen dann unten schon noch schwimmen. Aber der größte Teil kann dann zu Fuß gemacht werden.
Ich erinnere mich ja an die Forschungstätigkeiten von dem Herrn Hasenmeier, heißt er, glaube ich, der da auch leider Gottes verunglückt ist und dann später mit diesem U-Boot oder diesem kleinen Tauchboot dann dort eingestiegen ist. In diese Richtung macht niemand mehr was, oder? Oder wird noch von dort aus, also vom Blautopf selber, auch noch reingetaucht?
Ab und zu wird da schon noch mal reingetaucht, weil da gibt es natürlich auch noch Seitengänge, die nicht erforscht sind.
Ah ja, doch.
Aber im Normalfall nehmen die jetzt eben den anderen Zugang. Weil dieses Reintauchen ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Das bedeutet immer mit großer Gerätschaft da reintauchen zu müssen. Da geht es ja um Sicherheitssachen und so. Die haben ja, wenn sie tauchen, immer zwei Ausrüstungen praktisch dabei, was Atemluft anbelangt, damit, wenn eine ausfällt, dass sie dann die zweite einsetzen können. Und diese Sachen, die können sie sich dann sparen, wenn sie dort direkt reingehen. Die sind manchmal auch ein paar Tage da unten drin. Die haben auch Biwaks unten drin eingerichtet, wo sie dann übernachten können, wo sie Essen deponiert haben und so weiter.
Auf jeden Fall auch sehr eindrucksvoll. Also das ist auf jeden Fall immer etwas, was im Blaubeuren auch auf jeden Fall Attraktion ist, besichtigenswert ist, ein Touristenmagnet.
Also wenn die Zahlen stimmen, dann liegen die Besucherzahlen beim Blautopf im Jahr bei 500.000 sowas.
Donnerwetter. Das ist schon ganz
beachtlich. Da können wir natürlich nicht ganz mithalten, obwohl wir jetzt auch ganz kräftig zugelegt haben. Schon mal mit der Neueröffnung in größerem Rahmen haben wir kräftig zugelegt. Da haben wir unsere Besucherzahlen gut verdoppelt auf alle Fälle. Und jetzt von 2016 auf 2017 haben wir nochmal ein Drittel sowas zugelegt, zusätzlich.
Weil Sie das gerade ansprechen, ist dann irgendwo geplant, dass man auch noch irgendwie das weiter vergrößert, ausbaut, das Urgeschichte-Museum noch irgendwie in irgendeiner Form um bestimmte Bereiche expandiert oder in irgendeiner Form was macht? Also ich meine, Sie haben ja schon starke Ausdehnung, starke Erweiterung.
Es gibt Überlegungen, ob man noch erweitert, aber im Moment geht es einfach finanziell nicht. Im Moment geht es jetzt auch mehr darum, diese Welterbefundstellen zugänglicher zu machen. Da wird dieses Jahr noch einiges passieren, da wird Wegebau passieren dorthin, weil im Moment sind es natürlich kleine Waldwege und die werden ausgebaut, neu gebaut werden, zu einem guten Teil sogar. Wir werden auch an diesen Wegen dann Informationen zu den Fundstellen geben, die thematisch dann sind. Beim Geisenklösterle bietet sich natürlich das Thema Musik an. Das wollen wir dort ansprechen. Da wollen wir auch Vögel ansprechen, weil wir ja eben aus Vogelknochen diese Instrumente hergestellt worden sind. Mhm. Zumindest teilweise. Wir haben auch welche aus Mammutelfenbein hergestellt. Und so wird man praktisch zur Fundstelle hingeleitet, erfährt unterwegs schon Sachen, die dazugehören, die zum Leben dieser Menschen dazugehören, kann an manchen Stellen auch selber etwas machen, ist auch eingeplant. Wir hoffen, dass wir das dieses Jahr für uns dann hinbekommen.
Gibt es dann eigentlich sowas, also wie eine Kombikarte oder eine Kombi-Eintrittskarte, dass man im Prinzip zum Beispiel zu Ihnen ins Museum gehen kann und dann irgendwann mit einer Karte dann auch an anderer Stelle zum Beispiel das Geisen, Klöstle oder Sirgenstein irgendwie besichtigen kann? Ist das so ein Verbund irgendwie,
also, oder ist das wirklich noch was? Geisen, Klöstle und Sirgenstein werden frei zugänglich sein. Okay. Das heißt, da wird man keinen Eintritt zahlen müssen, außer wenn man mit einer Führung von uns natürlich hingeht, dann kostet es natürlich schon etwas. Wir haben aber zum Beispiel bereits einen Verbund mit dem Areopark Vogelherd. Mhm. Wenn man die Eintrittskarte vom anderen jeweils vorweisen kann, gibt es eine Ermäßigung.
Ich erinnere mich, das hatten wir hier in der Sendung, das Thema hat Herr Bremer
auch gesagt. Und wir sind gerade dran, mit dem Hohlefelsen einen Verbund zu machen, den wir jetzt hoffentlich auch von uns hinbekommen, weil es macht natürlich für die Besucher Sinn, wenn sie A, die Fundstelle sehen und B, die Funde sehen. Mhm. Und das auf einmal buchen können und nicht nur verschiedene Institutionen angehen müssen, um diese beiden Sachen sehen zu können.
Und ansonsten die Universität und Forschung ist ja dann auch noch beteiligt in dem ganzen Thema. Also wie ist das jetzt eingebunden? Gibt es dann auch zwischen Ihnen irgendwo regelmäßig dann irgendwie Kontakt, dass man sich auch über Forschungsergebnisse oder Grabungsergebnisse da austauscht? Oder wie ist da so, wer hat da so die Federführung, wer informiert, wer steuert oder wie geht das? Wie
also mit der Universität haben wir ja eh einen Verbund, weil seit den 80er Jahren ist es so, dass jeweils der Institutsleiter, der Ordinarius in Tübingen, wissenschaftlicher Leiter von unserem Museum ist. Wir sind im Prinzip die Vertretung vor Ort. Wir haben natürlich wissenschaftliche Betreuung jetzt bei uns im Museum, aber in dem Fall haben wir trotzdem dann immer noch diesen Institutsleiter, worüber eigentlich das dann laufen sollte mit den Informationen. Wir sind natürlich auch mit den anderen Wissenschaftlern am Institut in Kontakt und die machen bei uns dann auch Sachen oder bieten uns Informationen, bieten uns ihre Publikationen und so, dass wir eben da auch ständig auf dem Laufenden sind.
Prima. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil das auch Thema der Sendung ist, zum Geoparkfest zurück. Ist irgendwas wesentlich anders, also für Gäste, die vielleicht im Vorjahr oder den Vorjahren schon mal da waren, ist was entscheidend neu, anders hinzugekommen? Also sprich, die Leute, die jetzt schon mal da waren, sollen die auf jeden Fall wieder kommen? Oder jemand, der schon mal da war, wird sagen, ich habe das alles schon mal gesehen? Oder gibt es irgendwo was ganz Wichtiges, Interessantes, Spezielles, Neues auch in diesem Jahr?
Also es ist natürlich, die Stelle ist neu. Blaubeuren mit dem Blautopf eben, das ist natürlich eine ganz große Angelegenheit in diesem Zusammenhang. Und ansonsten werden natürlich ein paar Sachen da sein, die letztes Jahr nicht da waren. Dafür sind manche nicht da, die letztes Jahr da waren. Wir werden auch andere Themen anbieten als in den anderen Jahren. Von dem her, da kommt schon immer was Neues dazu.
Wir sollten vielleicht auch die Uhrzeit dann auf jeden Fall nochmal sagen.
Ja. Die Veranstaltung startet um 11 Uhr. Da wird es auch eine Eröffnungsveranstaltung dann geben um 11 Uhr auf dem Kirchplatz, wo eben kurz eingeführt wird in das Ganze. Und dann läuft es bis abends um 18 Uhr.
Ist irgendwo online auch dafür noch irgendwo? Das heißt, das Programm, das Sie hier auch dabei haben, kann man, glaube ich, auch online noch runterladen?
Das ist auf alle Fälle bei uns auf der Homepage drauf, das Ganze. Das Ganze findet man aber auf der Homepage des Geoparks.
Prima. Und die URL, sollen wir die noch mal ganz kurz sagen, so abschließend?
Das war dann nochmal für uns www.urmu.de und für den Geopark www.geopark-alp.de.
Dann können alle sich da nochmal informieren. Ja, Herr Wittmann, wir sind schon wieder durch. Die Sendung ist damit schon wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren hier in der Plattform. Mein Name ist Michael Trost. Sie waren der, nochmal Namen kurz sagen.
Ich war der Johannes Wittmann und ich bedanke mich, dass ich heute hier sein durfte und unser Museum und das Geoparkfest vorstellen
durfte. Sehr gerne. Vielen Dank und hier geht es um 17 Uhr im Programm gleich weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.